Franz Kafka. Der Prozess. Jemand musste ihn verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Ja, Metal, Leute. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahmen hier gerade mache, ist die Verhandlung vom Rainer und dementsprechend auch die Verurteilung vom Rainer jetzt schon wieder ein paar Tage her. Und ich muss sagen, ich war jetzt gar nicht so groß darauf eingestellt, dass ich hier noch ein Video mache zu diesem Thema, weil ich generell auf diese Verhandlung gar nicht so eingestellt war. Mir war natürlich klar, dass es diesen Termin gibt, der war ja schon eine Weile bekannt. Und ich habe das Ganze auch so peripher im Auge behalten, aber irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, dass da nicht viel bei rumkommt. So, das war einfach meine Vorstellung davon. Es waren ja erstmal 2 Verhandlungstage anberaumt und da habe ich mir schon gedacht, ach, das wird sich dann ziemlich ziehen. Und ich war dann auch unsicher, wie viele Details erfährt man dann wirklich, wenn man jetzt nicht direkt bei der Verhandlung dabei ist. Und vor allem das Wichtigste, kommt dabei dann am Ende etwas herum. Jetzt sowohl von der Verhandlung selbst, von den Informationen, die dabei zutage treten, aber insbesondere natürlich auch die Verurteilung am Ende. Und wie gesagt, wie sich jetzt am Ende für mich rausgestellt hat, ich war komplett auf dem falschen Dampfer. Es gab vor allem so viel Berichterstattung durch die Medien, das Ganze drumherum, das hat mich sehr überrascht. Es gibt ja diese Momente, wo diese ganze Drachenlord-Situation so ein bisschen in den Mainstream hineinragt und das war jetzt mal wieder so ein Moment. Also es gab Artikel und Nachrichtenbeiträge und was alles. Es gab Meinungsvideos auf YouTube, natürlich ganz viele. Also es war eine deutlich größere Sache, als ich vorher gedacht hatte. Aber gleichzeitig war es eben auch super interessant, als ich es dann so mitverfolgt habe. Es gab vor allem inhaltlich in der Verhandlung selbst sehr viele interessante Punkte, die dort angesprochen wurden. Und das besonders Schöne ist, dass das Ganze sehr detailliert in einem Gerichtsbericht festgehalten wurde von einigen Hatern, die da bei der Verhandlung zugegen waren. Und das ist natürlich eine super Sache. Das ist ein sehr aufschlussreicher und detaillierter Bericht, der 13 Seiten umfasst. Und den fand ich so interessant, als ich mir durchgelesen habe, dass ich mir gedacht habe, das bietet sich dann doch schon mal an, dass wir uns den hier heute nochmal angucken in dem Video. Und ich glaube, mehr brauche ich jetzt gar nicht vorher sagen. Ihr seid wahrscheinlich eh alle im Bilde. Und der Rest, der dürfte sich dann einfach ergeben, wenn wir uns diesen Bericht angucken. Also schauen wir jetzt mal rein. Ich werde mal gucken müssen, wie ich das am schlausten hinkriege, damit man das, was ich jetzt vorlese, also den eigentlichen Text und meinen Kommentar unterscheiden kann. Ich schätze, ich werde da so einfach irgendeinen so kleinen Ton mir raussuchen, den immer zwischendrin abspielen, damit, wenn man jetzt nur zuhört, dass man das auch ein bisschen unterscheiden kann. Aber das werdet ihr dann schon hören. Ich muss es dann jetzt halt im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten in der Richtung. Aber das sollte hinhauen. Ich fange jetzt auf jeden Fall erstmal an, vorzulesen. Metal, werte Hater-Gemeinde. Dies ist eine Zusammenarbeit mit den anderen Gerichtshatern. Das Protokoll hat Rudi aus Buddeln verfasst. Ehre wird hier erstmal ausgeschmaust. Der Bericht ist bis circa knapp vor dem ersten Zeugen vom Gerichtshater, danach von Rudi aus Buddeln verfasst. Sowohl der Gerichtshater als auch Rudi teilen zwischendurch auch ihre persönliche Meinung. Auch werden wir, bedingt des einfacheren Lesens, das generische Maskulinum benutzen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Am Donnerstag, den 21.10.2021, wurde Geschichte geschrieben. Unser allerliebster Drache wurde der Prozess gemacht. Aber alles der Reihe nach. Fangen wir erstmal an, wie der Tag überhaupt begonnen hat. Um 5.30 Uhr ging es in die U-Bahn zur Bärenschanze, wo der Prozess im Oberlandesgericht stattfinden sollte. Gegen 5.50 Uhr war ich dann auch schon da. Schnell wurde auch der Eingang zum Gericht gefunden, wo sich auch schon 2 andere Ehrenhater versammelt haben, unter anderem der Rudi. Um 7 Uhr kam dann auch die Polizei mit vielen Bussen in Richtung Gericht gefahren, welche auch da gehalten haben. Ein Polizist stieg aus und fragte uns, ob wir zufälligerweise wussten, wie viele Hater noch kommen würden. Netter Versuch, Herr Müller, aber das wussten wir selber nicht. Gegen 8 Uhr waren wir dann auch schon um die 30 Hater, die nur darauf warteten, reingelassen zu werden. Wer eingelassen wurde, war relativ simpel. Es gab 12 Zuschauerplätze und da sich alle Hater vor Ort korrekt benommen haben, kam es auch zu keinem Gedrängel und die Hater, die früh genug da waren, konnten auch ganz normal an der Verhandlung als Zuschauer teilnehmen. Ja, das ist natürlich eine gute Sache, dass die Leute sich ordentlich verhalten haben und dass keiner irgendwie Probleme gemacht hat, obwohl eben jetzt über die Hälfte der Leute, die da angereist sind, eben keinen Zuschauerplatz bekommen haben. In dem Zusammenhang muss ich aber sagen, fand ich es auch ein bisschen witzig. Es gab ja einige Artikel dann auch jetzt über die Verhandlungen und in einem dieser Artikel hat jemand geschrieben, hier die Zuschauer, die da waren, die gaben sich betont brav. Und zumindest so wie ich das interpretiere, so wie ich das gelesen habe, klang das so, als wäre da fast so ein bisschen Ärger drin. So, also als hätte er darauf gelauert, dass irgendeiner von den Zuschauern Radau macht oder Ärger macht. Das wäre natürlich auch ein gefundenes Fressen gewesen, das man in dem Artikel hätte verarbeiten können, aber dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen. Das Gericht hat außerdem beschlossen, dass, wenn jemand vorzeitig das Gericht verlässt, es Nachrücker gibt, die dem Gerichtsprozess auch beiwohnen durften. Wer also außerhalb der Pausen auf Toilette musste oder was trinken wollte, hatte Pech gehabt. Ich persönlich fand das super gelöst, auch im Hinblick auf Corona und den auch heutzutage geltenden Abstandsregeln. Jedenfalls wurde ziemlich lange angestanden, bis gegen 8.30 Uhr die Pforte zum Gericht endlich geöffnet wurde. Wir standen übrigens alle an einem Schild, das kenntlich machte, dass dort die Zuschauer des Amtsgerichts Neustadt an der Aisch anzustehen haben. Leider war es sehr windig, daher ist das Kackschild Etzeler immer umgefallen. Hätte fast einen Hater geköpft tatsächlich. Jedenfalls ging es sehr schleppend voran. Ominöse Personen mit Presseausweisen durften schon vorher rein und überall auf dem Gelände waren Kamerateams. Ja, apropos Presseausweis, schade, dass der Herr Leifels gar nicht dabei war. Aber na gut, vielleicht hatte der was anderes zu tun oder vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, dass Dorian irgendwie als Zeuge dabei ist und ihn wieder fragt, ob er ihm ein Getränk ausgeben kann. Keine Ahnung, oder er war einfach verhindert. Jetzt ging alles sogar ziemlich flott. Man musste erstmal seine Kontaktdaten dalassen, wegen Corona und so, und ging dann durch eine Sicherheitsschleuse. Und die waren da sehr genau. Die Personalausweise wurden eingescannt und alles, was wir dabei hatten, mussten wir abgeben. Dem Rudi haben sie sogar den Kugelschreiber auseinandergebaut und bei mir haben sie die Brille aufs Gründlichste gefilzt. Anscheinend war die Angst vor versteckten Kameras sehr hoch. Nachdem aber alles überstanden wurde, konnten wir uns in Richtung Gerichtssaal bewegen. Ich habe am Vortag in unserer Facebook-Gruppe ein Bild vom Sitzungssaal gesehen und muss sagen, dass es wie der erste Besuch auf der Schanze war. Auf Bildern und Videos sah das alles schon so grotesk und utopisch aus, aber die Realität ist noch eine ganz andere Nummer. Der Saal hatte freilich keine toten Enten in der Regentonne oder fein aufgehäufte Amazon-Pakete auf dem Richtertisch, allerdings war es schon ziemlich surreal, in diesem Raum zu sein und in Kürze einen fürs Drachengame historischen Moment live mitzuerleben. Die Journalisten haben sich mittlerweile auch alle im Gerichtssaal eingefunden, darunter waren viele Kameramänner, die gierig darauf gewartet haben, dass sich der Winge zeigt. Dieser kam auch. Und utopischer konnte es einfach nicht gewesen sein. Die Haare in einem unförmigen Zopf zusammengebunden. Die Maske, wie ein Schnabel, wurde sie über das Gesichtsarschloch übergelegt. Die Augen, tief eingesunken und bedingt der Maske im Gericht kaum sichtbar, wird später wichtig. Das T-Shirt, natürlich das gammligste und löchrigste Spitnot-Shirt, das der Zypernmagnat jemals aus seinem Schrank gezogen hat. Am Bauch war ein Riesenloch. Das Shirt an sich war ich muss nur gerade ein bisschen drüber lachen, dass Shirt, also im Singular, trotzdem es jetzt Shirt heißt. Das Shirt an sich war mit merkwürdigen weißen Stieren überzogen. Das ist jetzt das ganz neue Mysterium, was sich aus dieser Verhandlung ergeben hat. Was waren das für weiße Schlieren, die Rainer auf dem T-Shirt hatte? Ich habe dazu eigentlich keine besonderen Theorien. Das überlasse ich auch den Hatern, die werden wahrscheinlich über die nächsten Jahre das ausdiskutieren. Also mein erster Gedanke wäre natürlich irgendwie getrockneter Schweiß. Also das ist ja so bei vor allem bei schwarzen T-Shirts, wenn, keine Ahnung, wenn jemand Sport gemacht hat oder so, und dann sieht man ja diese weißen Flecken, wobei das auch wieder ein bisschen anders aussieht, glaube ich, als wie es bei Rainer aussah. Ja, ansonsten, das Einzige, was ich mir noch so halbwegs vorstellen könnte, wäre, also es gibt ja diese Sprays zum Beispiel, also ich habe das als Spray, wenn man einen einen Fleck auf einem Kleidungsstück hat, der besonders tief im Stoff ist, oder halt irgendein Fleck ist, der halt schwer rauszukriegen ist, dann gibt es dieses Spray, das macht man da drauf und dann lässt man es ein bisschen einwirken, dann tut man es in die Wäsche und dann geht es halt besser raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man mit diesem Spray einfach komplett eskaliert und viel zu viel drauf macht, dass das so einen weißen Fleck und so weiße Schlieren ergibt. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass der Rainer wirklich seine Wäsche vorbehandelt. Deswegen, schwer zu sagen. Ich schätze mal, er wird versucht haben, seine Kleidung zur Abwechslung zu waschen, ist aber kläglich daran gescheitert. Auch dachte ich, dass er besondere Metal-Shirts hat, die er nur zu besonderen Anlässen trägt. Ist denn so ein Gerichtsprozess, wo es um die weitere Zukunft geht, nicht besonders genug? Außerdem lugte permanent der kleine Bauch aus. Die Hose, eine schwarze Joggers, auch da wieder mit merkwürdigen weißen Schlieren. Sowas hätte ich nicht mal zum Müll raustragen angezogen und der Speckbeppo zieht sich das zum Gericht an. Die Schuhe. Dies waren nagelneue Turnschuhe, die prompt zu Hausschuhen umgemädelt wurden. Das heißt, er ist in diese nicht richtig reingeschlüpft und hat mit seiner Ferse den hinteren Teil des Schuhs runtergedrückt. Eine Kamerafrau hat sich sogar auf den Boden hingekniet, um eine Aufnahme von seinen Schuhen zu machen. Einfach winkleresk. Also diese Kamerafrau, das ist schon so ein bisschen mein erstes Highlight von dieser Verhandlung. Es ist ja schon fast ein bisschen dreist, dass die sich extra da hinkniet, um ein gutes Foto zu bekommen. Aber das ist wahrscheinlich was zum Berufsethos gehört, dass man da auch manchmal Opfer bringen muss, um das beste Foto zu bekommen. Aber es ist schon absurd einfach. Dass es nagelneue Turnschuhe sind, finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich jetzt extra für diese Verhandlung neue Turnschuhe gekauft hat, weil beim Rest seines Outfits war er ja auch eher darauf bedacht, dass es authentisch reiner ist, statt dass es halbwegs ordentlich aussieht. Und naja, also das mit den, dass er da jetzt nicht mehr in die Schuhe reinkommt, ich schätze, das hat wirklich eher dann jetzt nicht mit der Größe von den Schuhen zu tun, sondern damit, dass er generell keine Schuhe mehr anziehen kann, wegen dem Wasser in den Beinen. Ja, also ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Das zeigt halt, dass es in dem Sinne da auch schon langsam akut wird und ist halt bitter, ja, wenn man keine Schuhe mehr anziehen kann. Der Ruiner stand dann so lange, bis die Richterin kam. Das waren dann ungefähr 10 Minuten. Mich hat es sehr erstaunt, dass er so lange durchgehalten hat. Aber er wusste sicher, dass es im Flur Defibrillatoren gab, deswegen hat er es riskiert und war richtig badass. Während dieser Wartezeit hat er die Fotosalven der Pressefotografen über sich ergehen lassen und stumm nach vorne geschaut. Ich hätte zu gern gewusst, was in seinem Kopf gerendert hat. Zwischenzeitlich kam es bei uns Zuschauern zu einer ziemlichen Aufruhr. Angeblich hat einer von uns eine Kamera reingeschmuggelt und würde hier im Gerichtssaal streamen. Ich persönlich sollte mal meine Beine spreizen, weil ich angeblich aus dem Winkel, wo das Foto geschossen wurde, gesessen habe. Das Foto wurde allerdings vom Special-Hater Lars Wienand gemacht und verbreitet. Dann gab es natürlich einen Fehlalarm und die Situation entspannte sich. Zitat Justizbeamte, alles auf Null, wir beobachten das. Was zum Teufel sollen die beobachten, wenn es nichts zu sehen gibt? Jedenfalls wurden wir während des 9-stunden-langen Gerichtsprozesses immer höchst kritisch von den beiden, in den Pausen allerdings sehr netten Justizbeamten beäugt. Scheiße gebaut haben wir allerdings nicht. Hier ein großes Lob an alle Ehrenhater, die als Besucher da waren. Kein einziges Mal sind wir im Saal schlecht aufgefallen. Alles sehr zivilisierte Leute. Danke für den tollen Tag, ihr Lieben. Mittlerweile kam auch der Pflichtverteidiger, der nichtssagend aussah, ich allerdings auf keinen Fall sein Können in Fragen stellen möchte. Es gibt bestimmt 1 Milliarde schönere Dinge, als den Buttergolem verteidigen zu müssen. Schade, dass es nicht Onkel Alfred war. Was allerdings umso mehr herausstach, waren die Richterin und die Staatsanwältin. Beide äußerst attraktiv und noch recht jung. Man hat direkt angemerkt, wie eingeschüchtert der Luan-Lutscher auf diese beiden schon sehr eindrucksvollen Frauen gewirkt hat. Der Saal setzte sich bei Aufforderung der Richterin und das Spektakel ging los. Zuerst wurden alle Beteiligten des Gerichts benannt. Dann wurden die Personalien des Dreschen abgefragt. Am 2.8.89 geboren, ist ledig. Beruf, YouTuber bzw. Influencer, je nachdem wie man es betrachtet. Wohnort, noch als Schauerberg 8 in 91448 Emskirchen. Ja, jetzt mit der Verhandlung ist es jetzt wirklich zu 100% bestätigt worden, dass das Haus dann zum Anfang nächsten Jahres weg ist. Und das ist im Moment etwas, was so ein bisschen zur Seite geschoben wird, weil halt jetzt so viel gleichzeitig passiert ist. Also der größte Fokus liegt natürlich jetzt erstmal auf dem Urteil, auf der Gefängnisstrafe, wie der Prozess weitergeht, weil die Staatsanwaltschaft hat jetzt ja auch wieder Berufung eingelegt. Aber ich finde das nicht zu unterschätzen, dass er jetzt dieses Haus verloren hat, weil er sagt jetzt natürlich erstmal, ja, das interessiert mich alles gar nicht und ich habe ja meinen super Plan mit meiner Deutschlandtour oder was auch immer für eine Tour, wo ich ja an keinem festen Wohnort mehr bin und dann durch die Gegend tucker. Aber ich glaube, er weiß halt gar nicht, was er für einen Wert da die ganze Zeit hatte und sein ganzes Leben lang hatte, weil er es halt nicht anders kennt. Also es gibt ja so bestimmte Sachen, wenn man von denen immer umgeben ist, dann wird man blind dafür. Und ich glaube, der hat gar kein Verständnis davon, wie viele Vorteile so ein Haus bringt. Also selbst jetzt am Ende, wo es halt komplett am Arsch war, war es eben trotzdem in einer Lage, wo er eben so eskalieren konnte, wie er es jetzt wollte. Und er hatte eben diesen Rückzugsort mit ganz viel Platz. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das kann nicht jeder überall seinen Müll stapeln. Jetzt nochmal als Beispiel, das sollte man eh nicht machen. Aber das kann auch nicht jeder, weil er nicht so viel Platz hat, ja. Und ich bin einfach gespannt, ob ihm irgendwann klar wird, was er da gegen die Wand gefahren hat. Und ob ihm bewusst wird, wie viele Vorteile so ein Haus einfach mit sich bringt, die er dann nicht mehr hat. Und insbesondere muss ich mir auch so ein bisschen die Sicht von dem Rest von seiner Familie vorstellen, weil, also Ramona und Rita ist ja klar, aber auch, er hat ja auch gesagt, er hat Onkels und Tanten und so. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Verwandte sich das über die letzten plus minus 10 Jahre angesehen haben und sich einfach nur gedacht haben und immer noch denken, was ich mit diesem Haus alles hätte anstellen können, was ich damit gemacht hätte, was man dafür einen Wert noch rausziehen kann und was man damit alles machen kann, ob man es vermietet, ob man drin wohnt, was auch immer. Und insbesondere Rita und Ramona, die da ja auch früher gewohnt haben und die aktiv vergrault wurden, jetzt zusehen, wie dieses Haus einfach in eine Ruine verwandelt wird. Also klar, so wie die Chance jetzt ist, ist sie sowieso ziemlich wertlos, aber die war ja nicht immer so kaputt. Das war ja eine Entwicklung über Jahre und naja, jetzt der Verkauf an die Gemeinde ist so ein bisschen das Ende dieser Entwicklung. Und das wurde eben jetzt über ungefähr die letzten 10 Jahre vorangetrieben, dass das kaputt gemacht wurde, was jemand anders früher aufgebaut hat. Ja, und gerade jetzt, also das muss ich ja keinem erzählen, Immobilien sind im Moment schweineteuer. Und wenn man da was hat in der Richtung, dann sollte man wirklich, wirklich froh sein und das wertschätzen. Und dieser Verkauf, finde ich, ist jetzt noch so der finale Schlag ins Gesicht, weil es wird ja nicht mehr regulär verkauft, dass es jemand anders weiter nutzen kann, sondern es geht jetzt ja an die Gemeinde und da wird es wahrscheinlich abgerissen. Also was anderes kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und naja, da wurde jetzt wirklich einfach Wert, der da war, zerstört innerhalb von wenigen Jahren. Und zwar sinnlos. Und die Person, die das verursacht hat, die denkt sich anscheinend auch gar nichts dabei. Also das hat für mich was irgendwie was von einem Parasiten fast, der so alles da rauszieht und wenn die Sache dann kaputt ist, wenn das Haus dann kaputt ist, aus dem dann alles rausgenommen wurde, dann wird es halt weggeworfen. So, das hat halt was Parasitäres, finde ich. Und jetzt noch, das ist alles schon schlimm genug. Also das irgendwie, ich finde diese Situation wirklich furchtbar. Und die absolute Krönung ist jetzt ja, dass die Hauptmotivation zumindest, sehe ich nichts, was dagegen spricht. Die Hauptmotivation hinter dem Verkauf war ja, dass er jetzt nochmal die Bewährung bekommt, indem er dann sagt, ja, ich habe jetzt einen Lebenswandel, ich werde jetzt mein Leben umstellen, ich mache mich weniger angreifbar und so. Und selbst das hat ja nicht geklappt, weil er den Rest seiner Bewährung jetzt vollkommen verkackt hat. Es ist ein absolutes Trauerspiel. Nun hat die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen und die hatte es in sich. 3.8.2019 Beleidigung gegen einen Polizisten, Hals Maul. 8.8.2019 Ziegelsteinwurf auf Pilger. 9.8.2019 Pinea im Stream beleidigt. Einfach mal Datum im Zusammenhang mit dem Stream suchen. Was man sich hier wirklich mal angucken muss, ist, dass die ersten drei Sachen alle innerhalb von einer Woche, also innerhalb von 7 Tagen passiert sind. 3.8., 8.8. und 9.8. Und man muss sich auch noch überlegen, das war ja auch die Woche, wo er seinen Ausraster hatte zum Geburtstag, am 2.8., zum 30., was ja auch nochmal ziemlich eskaliert ist. Das muss eine Woche gewesen sein, die sehr diffizil war, wo er schon sehr irgendwie, keine Ahnung, empfindlich war oder sehr gereizt war, und zwar längerfristig, also nicht nur für ein paar Minuten oder für eine Stunde oder so, sondern da, ich weiß nicht, was da alles zusammengekommen ist, aber da war wirklich was los, sage ich mal. Und meine Erklärung, ich kann es nicht beweisen, aber mein Erklärungsansatz ist ja immer für diese Zeit, dass das hauptsächlich am Cola-Bärchen lag, weil das war so im August 2019, das war so die Zeit, wo sie auch noch mit ihm geschrieben hat, und sie hat ihn ja immer schon ziemlich abgefuckt, halt auf eine relativ subtile Weise, und hat immer so Beziehungsstress mit ihm gemacht, wenn sie Vater, Mutter, Kind ohne Kind gespielt haben. Und ich glaube, das hat ihn wirklich so gereizt, dass das auch ein bisschen mit Einfluss hatte. Weil das kann ja kein Zufall sein, dass das auf einmal innerhalb von 7 Tagen oder wenn man den Geburtstag mitzählt, 8 Tagen halt so eskaliert ist einfach. 6.9.2019, Taschenlampe wurde gegen die Stirn geschlagen, durch Zaun. 23.11.2019, Telefonat mit Pinea, Arschloch im Stream. 23.12.2019, Taschenlampenschlag und Beleidigung, Besuch der Medizinstudenten-Hater. 12.06.2020, Beleidigung gegen Polizisten P, macht sein Job nett. 11.03.2021, eine Woche nach der letzten Verhandlung, Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Schanzenstürmer-Hater. 2.08.2021, Beleidigung gegen 2 Beamten der Pinea, Deppen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das hier am 2.08.2021 aufhört, weil ich glaube, auch so eine Woche, 1-2 Wochen danach war doch dieser Vorfall, wo er auch wieder am Telefon so eskaliert ist und auch wieder die Polizei beleidigt hat. Das wird hier gar nicht mit aufgeführt. Vielleicht wird sich das noch aufgehoben. Ich weiß nicht, ob man das da nochmal vorbringen kann, weil da hat er dann doch auch gesagt, hier, hast jetzt aufgelegt, und ist dann ein bisschen ausgerastet. Naja, aber es ist ja nicht so, als wären hier nicht schon genug Sachen aufgelistet. Besonders interessant ist natürlich hier der Punkt vom 11.3., eine Woche nach der letzten Verhandlung direkt wieder Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ich glaube, das hat dem Rainer auch so ein bisschen das Genick gebrochen hier in der Verhandlung, weil wenn er jetzt, sagen wir mal nach 3 Monaten oder so, wenn da wieder was passiert wäre, dann könnte man sagen, okay, er hat versucht, sein Leben umzustellen, und dann hatte er halt einen Rückfall. Aber eine Woche, das schreit halt eher mehr so in die Richtung, es ist mir einfach egal. So, wenn ich im Gericht stehe, dann sage ich halt das, was man von mir hören will, aber wenn ich dann wieder bei mir zu Hause bin, dann ist mir das alles egal. So, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Hat man ja auch wieder sehr gut mitbekommen jetzt hier nach dieser Verhandlung. Da ist er ja auch wieder direkt unterwegs gewesen und hat hier Sachen ins Internet gestreamt, die er nicht soll, und hat sich verhalten wie der Elefant im Porzellanladen. Also das ist halt so ein Ding. Das ist zwar jetzt etwas, was man so beim Schreiben von Geschichten immer sich merken soll, aber ich finde, es passt hier auch so ein bisschen. Show, don't tell. Also hör auf, die ganze Zeit drüber zu reden, was du machst und was du planst und so, sondern mach es einfach mal. Zeig einfach mal, was du machst. Und man sieht hier halt, dass das hinter diesem Wort und hinter diesen Versprechungen einfach nicht viel steckt. Und das ist wirklich, also es ist ja fast schon wie eine Beleidigung gegenüber der Richterin jetzt zum Beispiel, dass man eine Woche danach oder jetzt hier bei der Verhandlung einen Tag danach direkt wieder vom Leder zieht, das hat halt was von, ich respektiere euch überhaupt nicht und es ist mir einfach komplett egal, sobald ich aus dem Gerichtssaal wieder raus bin. Abschließend gab es eine kurze Unterbrechung, wo Staatsanwältin und Rechtsanwalt sich nochmal unterhalten wollten. Der Verteidiger wollte einen Deal anregen, der möglich sein könnte, da Rainer seine Lebensverhältnisse gravierend verändert habe. Sicher ging es hier um den vorgeschlagenen Deal aus dem März. Die Staatsanwältin ging jedoch nicht darauf ein. Als die Unterbrechung zu Ende war, durfte der Rechtsanwalt sprechen, der im Namen des Karamellkaisers eine Erklärung vorlas, die einem Geständnis in allen Punkten gleichkam. Er sei nicht derjenige und hat mit vielen Beleidigungen auch gar nicht die Polizisten der Pinea gemeint. Herr Peter ist ein guter Mann, und jemand zu schlagen macht Bongel natürlich auch nur im absoluten Notfall. Außerdem sollte der Hausverkauf positiv zu einer Strafmilderung beitragen, was aber wiederum die Staatsanwältin bemängelte, da das mit Internet mitunter der eigentliche Tatort sei. Aber er durfte sich dann auch zu den Vorwürfen äußern. Allerdings musste natürlich der Pommespanzer einen obendrauf legen und hat verlautbart, dass er 2 Beleidigungen gar nicht so ernst gemeint habe und später sich dazu erklären wolle. Zum Beispiel war das Arschloch, dass er einem Polizisten nach einem Telefonat im Stream hinterherjagte, gar nicht an ihn gerichtet, sondern an einen Hater. Bestimmt war das der in seinem Klüterkopf. Diese Szene, wo der Rainer mit dem Polizisten telefoniert hat und dann auflegt und so hinterherzischt, ja, Arschloch, das habe ich noch relativ lebhaft vor Augen. Und wenn ich mir das so überlege, dann finde ich das strategisch jetzt nicht so klug, das so umdrehen zu wollen, als hätte man das anders gemeint, weil das ist schon relativ offensichtlich. Also da hat er ja direkt Bezug genommen auf das Telefonat und es ihm so während dem Auflegen, glaube ich, so in den Hörer gesagt. Ich habe es jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber so habe ich es im Kopf. Das jetzt nochmal so hindrehen zu wollen, finde ich nicht gescheit. Vielleicht hat er so ein bisschen darauf gepokert, dass das jetzt nur irgendwie in Textform vorliegt im Moment während der Verhandlung und dass man das dann nicht so genau zuordnen kann und dass sie das Video jetzt einfach alle nicht mehr im Kopf haben. Aber das finde ich schon hoch gepokert dann, ja. Und das ist dann auch kein Wunder, wenn das halt nicht funktioniert. Danach erklärte der Rechtsanwalt das Drachenspiel. Im Moment kommen ja viele Artikel raus und ich habe das Gefühl, dass sich da auch schon sehr so an diesem Begriff Drachengame abgearbeitet wird. Es wird ja immer so in diese Richtung irgendwie beleuchtet, ja, hier für diese Beteiligten ist diese eigentlich ernste Situation nicht mehr als ein Spiel. Sie spielen das Drachengame und sie sitzen hinter ihrem Bildschirm und sehen in der Welt nicht mehr als ein Game, das es durchzuspielen gilt und so. Und mir gibt es halt immer so ein bisschen so das Gefühl davon, wie in schlechten Filmen, wenn da so ein Hacker vorm PC sitzt mit einem Hoodie und einer Guy Fawkes Maske und irgendwie auf zwei Tastaturen gleichzeitig sich, keine Ahnung, ins Mainframe nahe hackt oder so. Und das finde ich irgendwie nicht so passend. Also zumindest ich habe diesen Begriff nie so wahrgenommen. Aber ich bin jetzt auch nicht sicher, wie andere das sehen. Für mich war dieser Begriff Drachengame in erster Linie immer sehr humoristisch, weil da eben auch dieses Englisch mit drin ist. Und das bildet wiederum so einen starken Kontrast zu den anderen Begriffen, die es so im Game gibt. Ist halt eine komplett bekloppte Mischung, ja. Aus irgendwie Metal-Fränkisch, dann gibt's normale hochdeutsche Begriffe, irgendwelche Wortschöpfungen, dann dieses bisschen Englisch mit drin. Also ich weiß, dass es sich anbietet, dass man ein bisschen sich an diesem Begriff Drachengame aufhängt. Aber wenn man diesen Begriff jetzt sieht zwischen Meddeln und, keine Ahnung, Alexa schaltet das Arbeitszimmer auf blau und Shurter und Matt, dann verliert das für mich dann doch schon wieder ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Also zumindest ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt groß eine besondere Bedeutung dahinter steckt. Außerdem wurde hier bekannt gegeben, dass die Schanze tatsächlich an die Stadt Emskirchen verkauft wurde, dazu später mehr, und der bis zum 5.1.2022 5.1.2022 das Grundstück geräumt haben muss. R.W. ergänzt. Es wird geplant, die Internetaktivitäten abzuändern, was er auch immer damit sagen möchte. Mehr könnte er aufgrund der Presse im Raum nicht sagen. Also eine ganz schlimme Eigenart, die der Rainer hat für mich, ist, dass er seine Ziele immer möglichst schwammig formuliert. Und das ist auch was er mit Methode macht. Also das macht er mit Absicht, damit er hinterher sagen kann, ja, das habe ich aber nie gesagt gehabt. Er macht es halt so, wenn du dein Ziel nicht konkret formulierst, dann kann dir auch nachher keiner Vorwürfe machen, dass du nicht entsprechend abgeliefert hast. Und wenn ich den Rainer jetzt schon höre, wie er sagt, ich möchte meine Internetaktivitäten abändern, dann habe ich halt schon vorm geistigen Auge, wie er in ein paar Wochen auf seinem Gamingstuhl sitzt und Goomba und Buhu neben sich setzt und dann halt sagt, ja, das ist die Änderung, von der ich vor Gericht gesprochen habe. Ich habe nie gesagt, was ich genau verändern will. Und er ist halt nicht umsonst der Ankündigungslord, ja. Das ist aber eigentlich genau, wie man es ja nicht machen soll. Also wenn man jetzt in normaler Zielsetzung, von normaler Zielsetzung spricht, ich glaube auch, wenn es ein Stück Schulbildung gibt, das ich dem Rainer unironisch einfach gerne mal mitgeben würde, dann wäre es wahrscheinlich dieses Smart-Prinzip, also dass man, wenn man ein Ziel formuliert, dass man dann halt guckt, dass es zum Beispiel spezifisch ist und messbar ist und terminiert ist und so, also dass man wirklich ganz konkret das Ziel formuliert. Also das würde vielleicht ein bisschen helfen, aber dann könnte man sich halt im Nachhinein nicht mehr so schön rausreden, gell? Aber immerhin hat es das Gericht ihm sowieso nicht abgekauft, also ist es auch egal. Außerdem wollte er im Vorfeld schon sagen, dass er nicht wusste, dass der Schanzenstürmer Helder eine Brille trug. Diese Brille zerkloppte Wongel mit 4 Schlägen gegen seinen Kopf, während er ihn im Schwitzkasten hatte. Die Richterin war deswegen ziemlich sauer, weil dieser eine Woche nach dem letzten Termin quasi gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, obwohl er gesagt hat, dass sich etwas ändert. Ja, genau, also diese Aussage ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich eben den Eindruck habe, dass das ihm so ein bisschen ins Genick gebrochen hat. Es wirkt halt wirklich einfach respektlos so, und das nimmt einem auch sehr viel Glaubwürdigkeit, auf der eine Bewährung ja auch basieren muss. Jetzt macht Drachenlord 1510 eine Angabe bezüglich seiner Alarmanlage aufgrund einer Nachfrage der Staatsanwältin. Die Alarmanlage geht nachts manuell los. Was damit gemeint ist, keine Ahnung, ich denke jedenfalls nicht, dass er sagen wollte, dass er die Alarmanlage auslöst. Na, da wäre ich nicht so sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, er hat ja einen ganz besonderen Schlafrhythmus, und dass er dann nachts sich hinsetzt und dann die gerne mal per Hand loslegen lässt, die Alarmanlage, könnte sein, könnte nicht sein, aber ich finde es jetzt nicht so unglaubwürdig. In der Nacht ist die Alarmanlage empfindlicher als tags, da diese schon bei Scheinwerferlicht oder bei fallenden Blättern losgeht. Weird Flex an dieser Stelle. Tagsüber ist die Reichweite seiner Alarmanlage ungefähr 1 Meter vor seiner Grundstücksgrenze. Oder wo er denkt, dass diese dort ist, besser gesagt. Wir alle wissen, dass das eine von vielen Lügen heute war. Wer schon einmal auf der anderen Straßenseite stand, während das Wie-Wie-Wie-Wie-Wie losging, kann ein Lied davon singen. Dann wollte Ragnar auch noch die Haterliste erwähnen und vorlesen. Die Richterin lehnte dies aber ab. Ich glaube, das ist von dieser ganzen Verhandlung und allem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, so mein geheimes Highlight. Wie lange hat er jetzt schon mit dieser blöden Liste rumgefuhrwerkt? Und so viele Leute haben schon gesagt, das kannst du nicht als Beweis anbringen, weil du das dann auch, weil du dann eben hier die Videobeweise dazulegen müsstest und so. Und da würde man dann wiederum sehen, wie du halt rumschreist. Und außerdem, ich glaube, man muss ja auch Beweise dann vorher anmelden und so. Und er hätte es ja auch mal mit seinem Anwalt vorerklären können. Er hätte ja mal zu seinem Anwalt sagen können, was hältst du davon und so, soll ich das machen? Aber nee, er hat sie jetzt einfach erstmal gemacht und war dann beleidigt, weil sie halt nicht angenommen wurde von der Richterin. Ich bin wirklich der Überzeugung, wir wissen ja, was Rainer so für ein Verhältnis, also für eine Empfindung gegenüber Arbeit hat, ja. Also was für andere Leute sowas ist, was die nebenbei machen, ist für ihn halt ein Vollzeitjob. Und deswegen gehe ich tatsächlich davon aus, dass das auch für ihn eine große Arbeit war, diese Excel-Liste dahin zu rendern. Und ich glaube, das war richtig, richtig bitter für ihn, dass er diese Liste jetzt nicht anbringen konnte. Und wie ich mitbekommen habe, führte die jetzt ja immer noch weiter. Also vielleicht hat die noch ihr Comeback jetzt in der nächsten Instanz, aber ich würde nicht drauf wetten. Dann gab es noch eine sehr amüsante Situation. Es gab anscheinend Zweifel von der Richterin bezüglich Reinelles Zeugenaussage bei der Polizei. Und zwar habe er bei der Polizei angegeben, dass er den Medizinstudenten Hader nicht geschlagen habe. In der Erklärung, dem Geständnis des Anwalts, war aber eben dies zu hören. Der Butterberg kam darauf in Erklärungsnot und hat dann ganz nuschelig zugegeben, dass er da die Unwahrheit gesagt haben könnte. Ja, das, ich glaube, das hätte ich gern gesehen. Bezüglich der Beleidigung der zwei Polizisten meinte unser italienisches Heißblut, dass er das mit den Deppen nicht zu den Polizisten gesagt hat, sondern zu den Hatern. Okay, das ist jetzt anscheinend die neue Superstrategie, dass man einfach sagt, ich habe alles zu den Hatern gesagt, anstatt zu euch. Komisch, dass das nicht funktioniert hat. Daraufhin hat die Richterin den Wortlaut Rainers zitiert. Ihr Deppen kommt immer erst, nachdem ich anrufe. Wir Zuschauer mussten schon ein wenig kichern, als Rainer mal wieder beim Lügen erwischt wurde. Herr Winkler hat daraufhin erwidert, dass er ihr Deppen, ihr kommt erst, nachdem ich anrufe, gesagt haben soll. Dies wurde von der Richterin im Protokoll widerlegt. Also das ist so bescheuert, das ringt mir fast schon wieder ein bisschen Respekt ab. Rainer will es jetzt so darstellen, als hätte er diesen einen Satz, ihr Deppen, ihr kommt immer erst, wenn ich anrufe, als hätte er damit ganz schnell hintereinander weg zwei verschiedene Leute angesprochen. Erst ihr Deppen an die Hater und dann ihr kommt immer erst, wenn ich anrufe, an die Polizei. Ich weiß nicht, wie er das betont hat im Gericht, dass das auch nur ansatzweise Sinn machen soll. Ihr Deppen, ihr kommt immer erst, wenn ich anrufe. Also ohne Scheiß, das ist schon wieder ein bisschen kreativ fast, aber es ist natürlich null glaubwürdig. Dann wurde Herr W. ganz still. Außerdem gab es auch eine sehr erheiternde Diskussion bezüglich der Aussage, dass ein Polizist bei ihm nicht seinen Job macht. Es ist ein bisschen was anderes, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, wenn man so einfach so für sich still dieses ganze Hater-Sprech liest hier mit Job und Shirter und so, aber wenn ich es vorlesen muss, belustigt es mich schon ein bisschen. So, Richterin, Sie haben also behauptet, dass Herr P. seinen Job nicht macht? Rainer, das ist richtig. Richterin, woher wollen Sie das wissen? Das ist eine sehr heftige Anschuldigung. Rainer, naja, ich kann halt nur sagen, dass er bei mir seinen Job nicht macht. Richterin, aber diese Aussage haben Sie allgemeingültig vor tausenden Menschen im Stream getätigt, ja, und dabei auch noch seinen Namen genannt. Rainer, aber es stimmt doch. Das hat mir ein Polizist selbst gesagt, dass Herr P. und vor allem die Schicht von Herr P. lieber am Handy zockt, statt zu mir zu fahren. Interessante Aussage, Rainer. Immerhin hat dein Anwalt vorhin in deinem Namen verlesen, dass du davon überzeugt bist, dass die Polizisten ihr Bestes geben und du das gar nicht so gemeint hast. Hat hier etwa jemand wieder gelogen? Ah, ja. Es ist, also man muss halt ja auch wirklich nur also ein-, zweimal die Frage nochmal leicht abgeändert stellen und dann sagt der Rainer halt wieder, was er wirklich denkt. Oder man muss ihn überhaupt nur reden lassen und dann, also das muss ganz schlimm sein, als ein Verteidiger wirklich, da versuchst du irgendwie ein überzeugendes Narrativ aufzubauen und dann kommt da der Rainer rein wie eine Abrissbirne, also jetzt im übertragenen Sinne und macht dein ganzes Narrativ wieder halt kaputt. Das ist halt schon bitter, ja. Rainer behauptet zusätzlich, dass der Ziegelstein, mit dem er den Besucher am Arm verletzte, vorher auf ihn geworfen wurde. Natürlich, Rainer. Der Ziegelstein wurde sicher vom Hader mitgebracht und stammte nicht von deiner mittlerweile eingestürzten Schimmelscheune. Diese Lügerei war kaum zu ertragen. Dann ging es auch schon in die Zeugenvernehmung. Zeuge 1, circa 25 Jahre alt, Finanzberater. Er hatte als Student viel Zeit und wollte Rainer mal besuchen. Der Tanzbär tanzte natürlich ungefragt, als der Besucher an die Schanze kam, schrie rum und kam raus. Er bezeichnete Rainer im Nebensatz übrigens als Herrn Wingel, was der Richterin und Staatsanwältin wohl entging, aber hier honoriert werden sollte. Wenn du das liest, was für eine geile Aktion. Auf Rückfrage bestätigte der Besucher, dass er natürlich keinen Ziegelstein dabei hatte und den auch nicht als erster geworfen hat. Nach seiner Aussage war es Rainer, der mit Eisenstangen, Hausmüll und eben jenem Stein geworfen hat, der den Besucher in einem unaufmerksamen Moment am Arm traf. Auf Anraten der angerückten Polizisten ging der Besucher mit diesen Verletzungen in die Notaufnahme, wo man ihm mit Verdacht auf einen Splitterbruch einen Gips anlegen wollte. Da der Hader seine Bachelorarbeit fertigstellen musste, verzichtete er darauf und auch auf weitere Untersuchungen. Komisch, dass der Kampfsportlord sich hier mit Abwerfen aushelfen muss, anstatt einfach in die direkte Konfrontation zu gehen, aber er wird schon wissen, warum er das gemacht hat. Zeuge 2, Polizist Pinea. Der zweite Zeuge war der Polizist, der nach dem Steinwurf eintraf. Er wurde zum Fall speziell gefragt und erklärte den Ablauf. Unser guter Lügenwongel hat angerufen, dass er mal wieder 8 Personen vor seinem Haus stehen hat. Beim Eintreffen der Polizisten waren es dann ganze 5. Die Polizisten trennten die Kontrahenten und nahmen die Personalien der nicht alkoholisierten Besucher am Feuerwehrhaus auf. Als sie dann zu Wongel hochfuhren, war die Einfahrt blitzeblank gefegt und natürlich weder ein Ziegelstein noch eine Eisenstange zu finden. Wo die nur hin verschwunden sind? Zeuge 3, circa 21 Jahre. Zeuge 3 war der gute Maximilian, der vor dem Gerichtsgebäude interviewt wurde. Er bekam die Taschenlampe des Herrn W. an die Stirn, als dieser durch den Zaun schlug. Die Narbe habe er heute noch. Gegen ihn gab es auch ein Verfahren, welches aber eingestellt wurde. Er war mit einem Kumpel feiern und sie gingen dann zu Fuß von Neustadt an der Aisch nach Altschauerberg. Er habe schon ein paar Bier getrunken. Die Nachfrage der Richterin ergab, dass es 10 Bier waren. Er verstrickte sich immer wieder in Widersprüche. Er habe Rainer als Fettmoppelchen beleidigt. Die Stirn war ihm nach der Attacke noch 1,5 Monate angeschwollen. Zeuge 4, circa 21 Jahre, Maler. Der Gumbel des verletzten Maximilian, der mit ihm an diesem Abend unterwegs war. Laut seiner Aussage wurden ihnen in einem Club in Neustadt an der Aisch, der als Schauerberg als Party-Hotspot empfohlen, wo nach Schließung des Clubs noch eine geilere Fete abgeht. Nach mehreren Wodka und Jack Daniels entschied er sich dann, zur Aftershow-Party nach Altschauerberg zu fahren. Auch er verstrickt sich in Widersprüche. Er nennt mehrere Zeitpunkte, an denen Bongel angeblich die Bullen gerufen haben will, vergisst, dass seine Schwester auch bei der Aktion dabei war und macht unterschiedliche Angaben darüber, inwieweit er den Ofenkäse-Baron vom Altschauerberg vorher schon kannte. Fast aus dem Gerichtssaal gerückt bin ich, als er eine Nachfrage des Verteidigers beantwortete mit »Das habe ich nicht gehört, ich hatte Kopfhörer auf«. Nach der anschließenden Pause möchte der Verteidiger von Rainer die Aussagen zu Herrn P. und weiteren Geschehnissen noch einmal ins richtige Licht rücken. Herr Winkler wisse, dass die Polizei ihren Job richtig macht und hat die Beleidigung gegen Herrn P. nicht so gemeint. Ja gut, also dass das jetzt nicht mehr so glaubwürdig war, können wir uns glaube ich alle denken. Aber das muss für diesen Verteidiger halt auch wirklich ein Kampf gegen Windmühlen sein. Du kannst erzählen, was du willst und versuchen, das Ganze in ein gutes Licht zu rücken. Wenn der Rainer einmal den Mund aufmacht, kannst du alles wieder wegwerfen. Dass Winkler eben genau das nicht weiß, sehen wir übrigens am Folgetag der Verhandlung, an dem Wongel nochmal bekräftigt zu wissen, dass Herr P. seinen Job am ASB eben nicht richtig macht. Die positive Sozialprognose, von der Verteidiger immer wieder spricht, hält eben nur so lange, wie Wongel selbst nicht den Mund aufmacht, sondern der Anwalt seine kleinlauten Lügen verlesen darf. Zeuge 5, ca. 25 Jahre, Medizinstudent. Einer der Medizinstudenten-Hater. Auf die Frage, warum er denn überhaupt an die Schanze gefahren sei, brachte dieser Zeuge eine minutiös wiedergegebene Liste mit Aussagen, die Rainer im Internet veröffentlichte, die uns alle beeindruckte. Großes Lob fürs Auswendiglernen. Die Begründung endete darin, dass es sinnvoll sei, dass Teile der Zivilgesellschaft mal hingehen und zeigen, dass solche Aussagen nicht gehen. Übrigens kleine Info am Rande, hier in dem Text ist ein Satz, den der Rainer mal gesagt hat, der anscheinend vor Gericht als Beispiel vorgebracht wurde, den lese ich jetzt nicht vor, weil ich einfach nicht weiß, ob YouTube mir die Prügel dafür hinausschmeißt. Es ist halt hier XY war eine nice Sache, kennen eh alle, also ihr wisst, was gemeint ist. Vom Weihnachtsmarkt in Nürnberg machte er sich mit seinem Gumbel auf den Weg zum Altschauerberg. Die Richterin fragte, ob dies ein Akt der Zivilcourage gewesen sei, was der Besucher bejahte. Gefragt auf die verschiedenen Beleidigungen, die Herrn Wingel den Besuchern an den Kopf warf, konnte sich dieser nicht mehr daran erinnern. Die Richterin half und las aus dem Polizeibericht minimum 10 Beleidigungen vor. Hat er verfickter Bastard gesagt? Hat er verfickter Hurensohn gesagt? Hat er dreckiger Hurensohn gesagt? Wir haben uns kaum einbekommen, wie Winkelmann das komplette Beleidigungsrepertoire von Rainer nüchtern vorlas. Die Besucher haben Rainer wohl mit der Erwähnung des Besitzers des ersten Haters überhaupt, Rudi Winkler, provoziert. Die Richterin und später auch alle anderen Beteiligten hat überhaupt keine Sympathien für diese beiden Mettlieferanten. Auf die Antwort des Haters, dass Herr Wingel von dem Besuch ja gar nicht so sehr verfolgte, antwortete sie, aber doch genug, um sich berufen zu fühlen, in einem Akt der Zivilcourage dahin zu fahren und ihn zu beleidigen. Sie fragte auch explizit, ob man vorhatte, ihn in den Knast zu bringen. An der Stelle fände ich es ganz interessant, mal zu wissen, inwieweit das inzwischen wirklich so eine Sache ist, dass ein gewisser Prozentsatz der Leute, die da vor der Schanze auftauchen, gar nicht so viel mit dem Rainer zu tun haben, sondern dass die da einfach hinfahren, weil das anscheinend sowas ist, was man auch empfohlen bekommt, wenn man da in der Gegend ist. Der Maximilian hat ja gesagt, er war feiern und dann hat ihm jemand gesagt, da kannst du mal vorbeigucken. Und jetzt hat hier der Medizinstudenten-Hater gesagt, dass er auch nicht so viel mit dem Rainer zu tun hatte vorher und dass er dann trotzdem dahin gefahren ist. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese Aussagen glaubwürdig sind, aber es wäre trotzdem insgesamt mal eine interessante Sache zu wissen, ob das inzwischen ein merkbarer Teil ist von den Leuten, die da auftauchen, die das einfach als so eine Touristenattraktion sehen. Am Ende des Streits boxte Rainer mit einer Taschenlampe in der Hand gegen die Schulter des Haters. Der Hater selbst wurde auch von Frau Winkelmann wegen Beleidigung verurteilt. Als sie die Beleidigungen im besten Fränkisch vorgelesen hat, bin ich fast kollabiert. Dein Vater hat in die Mutter Neid gewichst. Reden wir mal über Rudi. Ich hab gehört, der Rudi wollte dich abtreiben lassen. Der Verteidiger fragte dann noch, ob der Hater mitbekam, wie sein Begleiter Wir bringen dich in den Knast frohlockte. Generell war dieser Besuch wirklich gutes Met. Wir haben ihn uns später nochmal auf Video angeschaut. Aber allein die Erzählung davon hat fast zu einer Meth-Überdosis geführt. Zeuge 6, ca. 23 Jahre, Medizinstudent. Der Begleiter des ersten Medizinstudenten Haders. Auch er gab an, dass er nach 4 Glühwein und einem Bier am Vorabend des Heiligabend mal mit Wongel sprechen wollte, was ihm Winkelmann nicht so richtig glauben wollte. Auf die Frage, warum man Speckbeppo nicht einfach ignorieren könne, antwortete der Hader herzlich ehrlich, es sei schwer zu übersehen. Nun wurde endlich mal darüber gesprochen, wo genau das Anwesen von Herrn Wingel denn nun begrenzt ist. Wirklich neue Erkenntnisse gab es nicht. Aber dazu nichts sagen zu dürfen, hat den Mund unter der grotesk kleinwirkenden schwarzen Maske sicher sehr winzig werden lassen. Generell war es auch bei diesem Besuch so, dass Rainer den Alarm ganz präventiv anstellte und dann sofort rumschrie und pöbelte. Nach ein paar Beleidigungen kam er schließlich auch raus, vor das Tor und verletzte einen der Besucher. Der Tanzbär tanzt so, wie man es von ihm erwartet. Und das nicht nur in ganz wenigen Fällen, wie es der Verteidiger immer wieder darlegte. Wir alle wissen, wie einfach es ist, dieses selbstsüchtige Stück aus seiner Schanze zu locken und für uns alle tanzen zu lassen. Man muss ja nicht mal mit diesem Ziel zum ASB fahren. Es passiert ganz von alleine. Schon einige friedliche Fahrradfahrer durften diese Erfahrung machen. Aber das Bild, das Rainer und sein Verteidiger von ihm zeichneten, war ein Wongel, der sich stets im Griff hat und nur in diesen paar Fällen mal aus seinem Haus gewongelt kam. Dass die Staatsanwältin, die selbst noch nie ein Video von oder über Rainer gesehen hat, sich hiervon hat überzeugen lassen, war ein kleiner Skandal. Zeuge 7, ca. 26 Jahre, Krankenpfleger. Ist das jetzt im Moment so populär bei hier bei Leuten, die in der Medizin arbeiten, irgendwie mal zum Reiter zu fahren? Ist ja ein halbes Krankenhaus am Start. Der Schanzensturmhelder. Er kletterte gekonnt über das Tor, drehte ein paar Runden auf dem Hof und geriet dann in den Schwitzkasten, in welchem er sich 4 Schläge fing und seine Brille zu Bruch ging. Auch dieser Hader wollte sich das Ganze mal anschauen. Nachdem er um 11 losgefahren ist, trank er ein paar Bier. Winkelmann wollte es genau wissen und erwähnte, dass heute schon mal jemand sagte, er hatte nur ein paar Bier getrunken und dann 10 Intus hatte. Antwort Hader: Ja, so 10, 11, 12. Es folgte ein kleines Gelächter, vor allem unter den Medienvertretern. Die Polizei stellte nach seiner Tat auch einen Atemalkoholwert von 2 Promille fest. Winkelmann wollte auch wissen, ob sich dieser Besucher als Spieler des Drachengames bezeichnen würde. Der Besucher bekam von Rainer, der ihn mit dem rechten Arm in den Schwitzkasten nahm, 4 Schläge mit der linken gegen die Nase. Neben oberflächlichen Verletzungen entstand ein Sachschaden von über 100 Euro wegen der Brille. Er hatte außerdem eine Woche Halsschmerzen wegen dem Schwitzkasten. Sind diese Verletzungen dann aber nicht ein bisschen wenig? Also wenn er den im Schwitzkasten hatte und der sich überhaupt nicht befreien konnte und er dann wirklich direkt auf die Nase draufgehauen hat, 4-mal, dann ist es doch schon ein bisschen arg wenig, was da an Verletzungen aufgetreten ist, oder? Ich meine, das hat ja wieder fast schon ein bisschen was davon, dass er sich indirekt über einen Rainer lustig macht. Er wird 4-mal ins Gesicht geschlagen und worüber er sich dann beschwert ist, dass er ein bisschen Halsschmerzen hatte, weil er in den Griff genommen wurde. Dann kam der größte Ekelmoment des Tages. Rainer erhob das Wort und wollte sich ganz gönnerhaft beim Hader entschuldigen. Der Mann, der die Zeugen des Prozesses am Folgetag als Witzfiguren bezeichnet, fragt nun die Richterin, ob er aufstehen und den Hadern die Hand reichen darf. Eine schauspielerische Leistung, die dem Kissenwurf gefährlich nahe kommt. Ein Moment, in dem uns allen nichts mehr eingefallen ist. Wingel spielt vor Gericht eine Rolle. Das erkennen alle, die schon mal auch nur ein Video von ihm gesehen haben. Staatsanwältin und Richterin jedoch denken, das sei der wahre Wingel. Ein 250 Kilogramm Sonderschüler, der sich bessern will und das alles nicht beeinflussen kann. Der Hader lehnte die Entschuldigung weder ab, noch nahm er sie an. Da weiß ich jetzt nicht, ob man das juristisch einfach anders wertet, wenn jetzt jemand einfach diese Geste macht, egal wie sie gemeint ist, dass man, dass es vielleicht schon mal was wert ist, wenn man sich entschuldigt. Aber es ist halt, ich finde es schon ein bisschen arg affig, einfach weil man, wenn man halt Rainer auch nur ein bisschen kennt, dann weiß man, wie das gemeint ist. Und da meine ich nicht, man muss sich ewig mit ihm beschäftigen, man hätte sich einfach den Stream am nächsten Tag angucken müssen. Also ich hoffe wirklich, dass die Leute, die da die Entscheidungsträger sind, das auch im Auge behalten, was er im Moment jetzt wieder so vom Stapel lässt, weil wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist das hier einfach wirklich die reinste Farce, was er da vor Gericht abgezogen hat. Ich könnte mir aber übrigens vorstellen, dass ganz interessante Ergebnisse bei rauskommen, wenn ihn jemand mal darauf ansprechen würde und ihn mal fragen würde, hey, warum hast du dich eigentlich bei dem Hader entschuldigt? Hat es dir wirklich leid getan? Weil wenn der Rainer wieder in seiner Powerphase ist und daheim hockt und sich wieder sicherer fühlt, ich glaube, da kommen ganz andere Sachen dann zutage. Zeuge 8, circa 30 Jahre alt, Polizist. Der Zeuge war 3 Jahre bei der Pinea, wechselte dann in die Reiterstaffel, um dann wieder jedes Wochenende im Altschauerberger Wald Streife zu reiten. Was für eine Karriere, mein Lieber. Er wurde von Wingel beleidigt und hat ihn deshalb angezeigt. Immerhin einer der Pinea, der sich nicht alles vom Speckbeppo gefallen lässt. Wongel rief am besagten Tag die Dienststelle an und Polizist S. fuhr auch direkt mit der Streife los. Er kam mit seinen Kollegen 20 Minuten nach Eingang des Anrufs an. Wongel behauptet bis heute, dass es 2 Stunden gedauert habe, was aber eindeutig widerlegt werden konnte. Rainer musste wie wild geschrien haben, als die Beamten an der Schanze eintrafen. Der Beamte, der Rainer dann gebeten hat, leiser zu sein, wurde mit einem kräftigen »Hals, Maul« bedacht. Soweit zum Sachverhalt. Er wurde dann noch zur allgemeinen Situation am Altschauerberg befragt. Wer in dem Konflikt Rainer Haider das Hauptproblem ist, könne er nicht sagen, da sich beide nichts nehmen würden. Von wem jedoch die meisten Geräuschemissionen ausgehen, war für ihn einfach zu beantworten. Eindeutig Herrn Winkler. Dann wieder eine Verhandlungspause. Nach dieser Pause wurden die Besuchervideos gesichtet. Was für uns alle Alltag war, muss für viele im Saal absolutes Neuland gewesen sein. Vor allem die Richterin und der Verteidiger nannten die Aufnahmen, speziell die der Medizinstudenten Haider, schwer auszuhalten. Wir haben uns jedoch köstlich amüsiert. Vor allem bei legendären Klassikern wie »Die Mutter hat dich ausgeschissen«. Vor allem bei legendären Klassikern wie »Die Mutter hat dich ausgeschissen«, ne? Hätte es uns fast von den Stühlen gehauen. Ja, das glaube ich. Im Prinzip waren die Videos wie jedes andere Besuchervideo auch. Eindeutig auf dem Video zu sehen waren auch die 4 Schläge, die Rainer gegen den Schanzenstürmer austeilte. Als sein Video aufgrund des schlechten Systems im Gerichtssaal nur mit gefühlt 0,1 FPS lief, meldete sich Medienprofi und Gastdozent Dr. Rainer Wongel zu Wort und meinte, dass das an der Aufnahme liege. Das Warten darauf, dass das Video in 10 Sekunden besser laufe, bringe nichts, weil das Buffering, oder er hat deutsche Aussprache, er hat Buffering gesagt, nur bei YouTube-Videos funktioniert. Jeder im Gerichtssaal hat auch bei den vorherigen Videos bemerkt, dass das System im Gericht einen Moment braucht, um Videos flüssig abspielen zu können. Aber wie gut, dass der Profi-YouTuber das als einziger nicht gecheckt hat. Also ich würde mich jetzt hier an deiner Stelle nicht so aufspielen. Du machst nicht schon seit 8 beschissenen Jahren YouTube, okay? Also jetzt back hier mal ein bisschen kleinere Brötchen, Junge. Auch Winkelmann sagte noch, dass sie das Video auch schon flüssig gesehen habe. Der legendäre Livestream, in dem Rainer eine halbe Stunde über die Pinea herzieht, wurde von Frau Winkelmann verlesen. Zuckersüß, wie sie den genauen Wortlaut in winklerischem Dialekt vortrug. Danke für diese Sternstunde. Nach dem Verlesen der Strafanträge die nächste Pause. Anschließend ging es um die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Haider-Bezwingers vom schaurigen Berg. Sein Strafregister wurde verlesen. 1.11.2015, 3 Tagessätze je 15 Euro wegen Beleidigung. 24.10.2016, 60 Tagessätze je 15 Euro wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. 30.10.2018, 40 Tagessätze je 15 Euro wegen Beleidigung. 24.06.2019, 7 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, Bewährungszeit 2 Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung. Danach wird der Bericht der Bewährungshilfe des Bewährungshelfers verlesen. Dieser stammt vom 7.09.2021. Bei Winkler gibt es keine großen Veränderungen, weder im Verhalten noch in der Einsicht der Taten. Er hat seine Internetaktivitäten sogar gesteigert. Die Bewährungshilfe hat außerdem versucht, Herrn Winkler klarzumachen, dass sein YouTube-Money nicht in den USA versteuert wird und er in Deutschland Steuern zahlen müsse. Rainers BWL-Kenntnisse sind rudimentär. Eine Professionalität in der Gewerbeausübung besteht nicht. Der Schuldenabbau ist nicht proaktiv. Vielmehr wird Rainer durch die P-Konten dazu gezwungen. Er selber hätte es nie gemacht, sondern das Geld lieber verprasst. Auch hat er keinerlei Rücklagen für zu erwartende Steuernachzahlungen der letzten Jahre, also die aus Deutschland, nicht die aus den USA. Sein Verhalten ist weiterhin impulsiv und er externalisiert alles an Dritte. Hader, die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Alle anderen sind schuld, nur nicht unser Moppelchen. Es besteht keine Verhaltensänderung. Er leiste keine Sozialstunden ab und besucht auch das Antiaggressionstraining nicht. Komisch, dass du dich einen Tag nach der Verhandlung daran störst, als Bewährungsversager betitelt zu werden, Rainer. Ich hätte anhand eines solchen Berichts noch viel schlimmere Worte gefunden. Ja, also das ist wirklich ziemlich heftig, was der Bewährungshelfer hier rausgehauen hat. Ich glaube, der ist auch eine Menge Hater, ist jedenfalls jetzt so mein Eindruck. Also da hat es jetzt ja wirklich aus allen Kanonen gefeuert. Erstmal, dass er das mit der USA jetzt nochmal erwähnt hat. Da gab es ja so die Frage, kommt es jetzt nochmal auf oder nicht? Und dass das jetzt nochmal erwähnt wurde, ist krass. Und natürlich jetzt auch, dass die Steuernachzahlungen dann fällig werden würden. Das macht dann wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Fass auf. Ganz abgesehen davon natürlich, wie er den Rainer selbst bewertet. Also, dass er nicht proaktiv am Schuldenabbau irgendwie teilhat, sondern dass er halt einfach nur das Geld eben nicht ausgeben kann. Und was mich halt so ein bisschen irritiert fast schon, ist, dass er dieses Antiaggressionstraining nicht besucht hat. Also er hat jetzt sein Haus verkauft und zumindest zum Teil war das ja auch, damit man das hier bei der Bewährung eben vorbringen kann und sagen kann, ja, ich habe hier eine Lebensveränderung begonnen. Aber was war denn jetzt das Problem daran, an diesem Antiaggressionstraining teilzunehmen? Das ist ja kein Riesenakt. Er hat ja gesagt, das liege an der Fahrkarte, aber also das ist ja wirklich die schlechteste Ausrede, die man sich denken kann. Er hat sich vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ein 400-Euro-Mikrofon gekauft, also bitte. Ich glaube, wenn er wenigstens zu dem Antiaggressionstraining gegangen wäre, dann wäre das schon wieder ein bisschen anders rübergekommen. Also das mit den Sozialstunden, er sagt ja, dass er da einfach keine Stelle bekommt. Und meine Einschätzung jetzt von außen natürlich ist einfach, er hat sich wahrscheinlich eh nicht drum bemüht, sondern er hat erwartet, dass die ihm zugeteilt wird. Das heißt, in der Richtung wird es irgendwie keinen Einsatz von ihm gegeben haben. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es relativ schwer war, aus seiner Sicht eine Stelle zu bekommen. Aber so richtig bewerten kann ich das nicht. Ich würde nur sagen, bei den Sozialstunden, ja, kann man sagen, es wird auf jeden Fall zumindest erschwert, sich eine Stelle da zu organisieren. Aber gleichzeitig müsste man dann im Prinzip auch verlangen, dass der Rainer seine Bemühungen zumindest nachweist. Weil ich bin mir extrem sicher, dass er einfach darauf gewartet hat, dass ihm wieder alles hinterhergetragen wird in dem Sinne. Und dass er sich sofort diese Entschuldigung überlegt hat, ja, ich kriege eh keine Stelle, und sich da nicht gekümmert hat. Also es wäre möglich, in dieser Hinsicht ein bisschen Rücksicht zu haben, wenn das einfach wirklich de facto nicht funktioniert. Aber es müsste zumindest eine ganz klare Mühe zu erkennen sein. Ist jetzt meine, als Laie einfach so meine Meinung, wie ich es logisch finden würde. Und was das Antiaggressionstraining angeht, würde ich ganz klar sagen, das ist nicht zu entschuldigen. Also das mit dem Preis der Fahrkarte, die der nicht bezahlen kann, zu versuchen, sich da rauszureden, das ist einfach nur lächerlich. Und das ist eigentlich auch schon wieder beleidigend. Also für wie dumm hältst du denn die Leute um dich rum? Auch interessant war ein psychologisches Gutachten über ihn aus dem Jahr 2020. Dies stellte eine akzentuierte Persönlichkeitsstörung und eine narzisstische Störung fest. Außerdem noch eine verminderte Intelligenz. Er ist eben doch derjenige, der narzisstisch ist, nun auch anerkannterweise. Das ist ganz witzig, weil bevor jetzt die Verhandlung war, hatte ich eigentlich geplant, ein anderes Video als nächstes zu machen. Das wird jetzt wahrscheinlich danach kommen, wo der Rainer darüber redet, dass er Ezzalar psychologisch nicht zu bewerten ist. Dass es kein Psychiater, Psychologen, Therapeuten auf der Welt gibt, der den Rainer durchschauen kann und der verstehen kann, was in seinem Kopf los ist, ja, in diesen Unweiten, die Rainers Verstand sind. Gerade weil ich mich jetzt damit beschäftigt habe und das Video mir schon rausgesucht habe, finde ich es ganz amüsant, dass jetzt ausgerechnet das rausgekommen ist, dass es sehr wohl hier in einem Gutachten festgestellt wurde. Und zwar genau die Sachen, die ihm nicht schmecken. Also ich erinnere mich, in 2020 oder vielleicht war es auch dieses Jahr, da hat er ja diesen Stream gehabt, wo er gesagt hat, ja, ich hatte hier ein Gutachten und der hat gesagt, dass ich vielleicht ein klein bisschen ich-bezogen bin. Es ist doch wirklich faszinierend. Ihm wird gesagt, eine narzisstische Störung, was beim ankommt, ist ein klein bisschen ich-bezogen. Also das ist ja, das ist wirklich fast schon Magie. So, wie einfach der Verstand vom Rainer alles umdrehen kann, was er wahrnimmt. Und die geminderte Intelligenz natürlich. Da hat er anscheinend jetzt auch sich wieder gut zu geäußert und hat gesagt, ja, meine Intelligenz kann man eigentlich gar nicht so bewerten. Und was ist überhaupt an Intelligenz so wichtig und so. Und mein Narzissmus hat mir immer geholfen. So, jetzt sind es auf einmal ganz tolle Sachen, wo er es nicht mehr abstreiten kann. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann mich noch an einen Stream erinnern, in dem Rainer von genau diesem Gutachten erzählt hat und meinte, der Psychologe habe nur festgestellt, dass Rainer ein ganz klein wenig ich-bezogen sei. Naja, so kann man sich eine narzisstische Störung auch kleinreden, damit die dummen Drachis weiter spenden. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Angriffe, die von Wingel ausgehen, ist weiterhin sehr hoch. Wingel darf sich zu seiner Situation äußern und spielt seine einzige Karte. Der Hausverkauf zeigt doch, dass er nun etwas in seinem Leben ändern möchte. Er möchte YouTube ein wenig zurückfahren. Für den Anfang nicht mehr so viele Videos. Anders ging es ja auch kaum. Ja, also das habe ich ja schon früher jetzt hier erwähnt in dem Video. Das ist halt viel zu unspezifisch. Also da müsste man ihn wirklich mal drauf festnageln und sagen, wie viel weniger, ja, wie viel weniger Videos, was für Videos, ab wann und dann gar keinen Raum lassen, dass er sich da irgendwie wieder freiquatschen will oder sich das vor sich selbst rechtfertigen will, weil das ist halt wieder auch einfach eine total wertlose Aussage, weil die einfach überhaupt keine Substanz hat. Für den Anfang nicht mehr so viele Videos, was soll das denn bedeuten? Die Planung für 2022 steht schon. Freut ihr euch auch schon auf die 15.10. Qualitätsoffensive? Ja, ich frage mich immer noch, wo die Qualitätsoffensive von 2021 geblieben ist. Die wurde doch ganz groß geplant, wo er so Ärger mit seinem Programm hatte und dann Wutanfälle auf seine Mods bekommen hat und so, weil er so mit diesem Dragon Monday beschäftigt war. Ich habe immer noch nicht so viel von der Qualitätsoffensive mitbekommen. Also vielleicht könntest du dich erstmal um deinen Plan 2021 kümmern, bevor du hier schon wieder was Neues anfängst. Auf die Frage der Richterin, was er sich denn neben YouTube vorstellen kann, beziehungsweise womit er sein Geld verdienen möchte, meint er, dass er ja auch Musik macht und Bücher schreibt. Die Bücher veröffentlicht er sogar aktuell unter einem Pseudonym. Kann mal jemand schauen, ob es die Antwort auf die Träume 2 schon bei Amazon gibt. Autor müsste Rainer Winklerson sein. Die Richterin merkt richtigerweise an, dass alle diese Tätigkeiten darauf beruhen, dass er als großer Star im Mittelpunkt steht und so der Hate nie aufhört. Rainer möchte seinen Masterplan an diesem Punkt nicht öffentlich machen. Dieser beruhe aber darauf, dass er in der realen Welt keine Angriffsfläche mehr bietet und nur noch im Internet zu finden ist. Denn wenn man mich nur im Internet angreift, begehe ich keine Straftaten. Also ich schätze, die Richterin hätte gern irgendeine Alternative gehört, irgendetwas halbwegs Handfestes und nicht so ein Quatsch, wie dass er Musik macht und Bücher schreibt, weil das ist ja so ein bisschen die Krux. Er denkt ja wirklich, dass das, was er abliefert, für sich genommen interessant ist, so die Bücher, die er schreibt und die Musik, die er macht. Aber das alles ist natürlich nur im Kontext des Drachengames interessant. Und das hat die Richterin auch entsprechend sehr gut erkannt und umschrieben. An der Stelle wäre es natürlich interessant, ob er wirklich jetzt nochmal ein Buch unter einem anderen Namen veröffentlicht hat. Also wenn, dann müsste man das ja relativ schnell an dem Schreibstil erkennen. Aber es ist, also das ist wirklich was ich mit am krassesten finde an allem, was Rainer angeht, dass er wirklich davon ausgeht, dass die Hater ihn ausbremsen, so, dass er eigentlich das Potenzial hätte, wirklich guten Content zu liefern und dadurch bekannt zu werden und davon zu leben und dass er einfach nicht verstehen will, dass der einzige Grund ist, warum ihm auch nur ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt wird, diese ganze Metasituation um ihn rum ist, dieses ganze Drachengame. Niemand würde sich deine bescheuerten Bücher durchlesen, wenn es nicht einfach so lachhaft wäre. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Sache, wo viele Leute den falschen Eindruck bekommen von dieser ganzen Situation, wenn sie zum ersten Mal davon hören und es sich ganz kurz und oberflächlich angucken. Weil der Rainer ist eben nicht passiv. Er wird manchmal so dargestellt, als wäre er einfach da und immer nur der Empfänger sozusagen. Und er würde einfach als ein passives Opfer fungieren. Aber es ist ja wirklich so, dass er ständig aktiv daran weiterarbeitet und auch bewusst aktiv daran weiterarbeitet, dass diese Sache weiterläuft. Weil sie ihm eben auch Geld bringt. Das hat er beim Bibel-Channel zum Beispiel gesagt, ich lebe davon. Ja? Und beim Gespräch mit dem Cola-Bärchen hat er zum Beispiel auch gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, zurück auf den regulären Arbeitsmarkt zu gehen, weil da wartet nichts auf mich. Ich habe Ich habe keinen richtigen Schulabschluss, ich habe keine Ausbildung oder Lehre und ich habe einfach nichts zu bieten. Deswegen würde es wieder damit enden, dass ich dann wahrscheinlich zu Zeitarbeitsfirmen gehen müsste und die würden mich dann ständig von einer Firma in die nächste schicken. Und er hat die Wahl dazwischen, entweder das weiterzumachen, was er jetzt macht, oder eben regulär arbeiten zu gehen. Und natürlich ist das keine attraktive Aussicht, muss man auch mal ganz klar so sagen, ja. Ich hatte einen Kommentar, der hat mir geschrieben, das ist durchaus üblich, dass man alle paar Wochen tatsächlich von einer Firma in die nächste geschickt wird. Und das ist halt, das ist eine beschissene Lebenssituation. Aber das machen eben ganz viele Leute, weil sie irgendwie überleben müssen. Und sie entscheiden sich dann trotzdem, die machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern die machen das, weil sie irgendwie ihr Leben bestreiten müssen. Und dann gehen sie halt in Zeitarbeitsfirmen. Und Rainer ist halt der Meinung, dass er darüber steht und dass er Anspruch darauf hat, dass er nicht diesen Weg geht, den ihm seine Ausbildung bietet. Und damit müssen wir alle halt gewissermaßen leben, ja. Also viele Leute können nicht das machen, was sie wollen. Bei manchen ist es ein bisschen akuter, bei manchen weniger akut, aber nicht jeder liebt seinen Job, ja. Und man muss halt damit leben und muss sich damit irgendwie arrangieren. Und Rainer ist halt der Meinung, dass er einfach darüber steht und ein Anrecht darauf hat, eine Internetpersönlichkeit zu sein. Was ich damit nur sagen will, Rainer ist eben auch ein Nutznießer von dieser Situation im finanziellen Sinne und er ist halt der Meinung, dass er einen Anspruch darauf hat, bekannt zu sein. Er geht davon aus, dass seine Persönlichkeit allein dafür ausreicht, dass er zu höherem berufen ist. Also das hat er ja auch schon in vielen Situationen durchklingen lassen. Er ist der Meinung, dass er so besonders ist, dass er es eben verdient hat, im Rampenlicht zu stehen. Und dass er die Menschheit mit seiner Persönlichkeit beglücken muss. Und solange er diese Entscheidung immer wieder trifft, ist er meiner Meinung nach eben nicht dieses passive Mobbing-Opfer. Wenn er wirklich sagen würde, ich will aus dieser Situation irgendwie rauskommen und es ist mir aus den Händen geglitten und es ist irgendwie eskaliert, dann hätte ich einen komplett anderen Blick auf diese ganze Sache. Aber Rainer fordert das eben immer wieder bewusst heraus. Und das ist was einem erstmal klar werden muss, wenn man sich diese Situation anguckt. Auf die Frage nach seinem beruflichen Werdegang bekräftigt Rainer mal wieder die Lüge, er habe einen Förderschulabschluss. Sein eigener Anwalt stellt dies später in seinem Plädoyer richtig. Er hat ein Abgangszeugnis der Förderschule. Auf die Frage nach den Berufen, die er schon ausgeführt habe, kommt eine utopische Lügenliste mit einigen Berufsfeldern, die selbst wir noch nie gehört haben. Mit bei der Liste der bisherigen Arbeitgeber waren unter anderem Kanalarbeiter, Glaserei und das altbekannte Stahlwerk. Ja, Rainer, du hast noch deine, wie viele Jahre waren es, 12 Jahre Kochen vergessen. Du hast vergessen, dass du im Management gearbeitet hast. Also jetzt, ich würde da jetzt nicht so bescheiden sein. So, hau doch mal raus, was du alles gemacht hast. Letzten Endes hat es aber nie mit einer Ausbildung geklappt. Schuld daran waren natürlich alle anderen. Zum Beispiel ein Schulkamerad, der ihn einen Ausbildungsplatz weggeschnappt hat, weil er leicht bessere Noten gehabt hatte. Das war ja nun nicht so schwer. Also es ist ja wirklich kein Wunder, dass er nichts auf die Kette kriegt und in allem so langsam ist. Es ist ja wirklich so, als wären 90% von seinem Gehirn konstant damit beschäftigt, alles, was um ihn herum passiert und er hört, irgendwie so umzudrehen, dass es für ihn erträglich ist. So, da hat er mich gerade um hier 0,1 im Notenschnitt abgehangen und deswegen habe ich die Ausbildung nicht bekommen, dieser blöde Typ. Das ist doch wirklich eine Leistung, die ganze Zeit sich alles selbst so neu erklären zu müssen. Das muss doch irgendwann mal anstrengend sein. Nach einigen Aussagen war Rainer 4 Jahre festangestellt. Wie allerdings 2009 bis Ende Juli 2012 4 Jahre sein sollen, bleibt sein Geheimnis. Er habe YouTube am Anfang nur für seine Freunde gemacht, weswegen er auch Autogrammkarten hat drucken lassen mit 50 Abonnenten. Mit YouTube aufzuhören kommt für ihn nicht in Frage. Winkelmann macht ihm klar, dass genau das die Bedingungen für eine weitere Bewährung war. Also ich finde, hier in diesem Text merkt man aber auch, wie herablassend er selbst in so einer Situation ist, in dem Sinne, dass er halt so ganz faule, schlechte Lügen anbringt, bei denen man merkt, die sind nicht mal durchdacht, da hat er sich nicht mal Mühe mitgegeben, sondern die haut er dann so raus, ach, das habe ich falsch verstanden, sorry. Also er denkt wirklich alle um ihn rum wären dümmer als er, selbst wenn er vor Gericht steht, ja? Für wie blöd hält er denn die Richterin? Ach, das habe ich falsch verstanden, ich habe das jetzt so gemacht, das passt doch schon, oder? Sowas Herablassendes einfach. Bewährungsauflagen sind nämlich nicht wie deine YouTube-Pläne, die du alle paar Monate aufstellst, wo du die dann fallen lässt und sagst, ach ja, das habe ich ja gemacht, aber jetzt nicht ganz so, Borscho, sondern Bewährungsauflagen, die stehen halt bombenfest und da wird dir genau gesagt, was du machen sollst und da kannst du dich nicht rausziehen, indem du dich noch dümmer stellst, als du bist. Und zu den hier, dass er am YouTube am Anfang nur für seine Freunde gemacht hat, das verstehe ich auch nicht, warum er das immer noch die ganze Zeit so hochhalten will. Also er will natürlich der bescheidene Typ sein, der dann ins Rampenlicht gedrückt wurde, aber es ist so unglaubwürdig. Das ist mit das Unglaubwürdigste von ihm. Das sieht man schon bei der Drachenlady. Das ist ja schon ein uraltes Video. Und da sagt er schon so, boah, das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man auf der Straße erkannt wird als YouTuber. Also das, ich würde sogar sagen, er hat eigentlich überhaupt keinen Spaß an YouTube an sich, sondern es geht ihm wirklich nur darum, bekannt zu sein und nicht arbeiten zu müssen. Aber YouTube rein inhaltlich zu machen, ist für ihn auch eine Last, glaube ich. Also er ist so versessen darauf, dass er eine Fanbase hat. Das hat einfach überhaupt nichts damit zu tun, dass er das für seine Freunde macht oder aus Spaß macht. Zur finanziellen Situation. Rainer hat aktuell immer noch Pfändungen. Zwar hat er eine Pfändung von 18.000 Euro abbezahlt und im letzten Monat kein P-Konto mehr, jedoch ist dann eine weitere Rechnung vom gleichen Anbieter aufgetaucht, weshalb er aktuell wieder ein P-Konto hat und nun 28.000 Euro zurückzahlen muss. Das ist natürlich heftig, dass da jetzt nochmal eine neue Rechnung mit 10.000 Euro obendrauf nochmal aufgetaucht ist, 28.000 Euro abzubezahlen. Aber also muss ich wirklich ehrlich sagen, ich gönn's ihm jetzt auch wieder ein bisschen, weil er hatte so einen Höhenflug dann vor einem Monat, wo er dann auch die ganzen Leute weggemeldet hat und dann eben noch gesagt hat, ja, mein P-Konto ist weg, ah, jetzt geht's richtig los, freut euch auf die nächsten Monate. Und dann gab's dieses Bild, wo er so im Stream gepufft hat und sich so gefühlt hat. Also wenn ich mir das vor Augen führe, dann hat er es einfach verdient, dass jetzt nochmal die nächste Rechnung hinten dran kam. Auf die Frage, wie viele Schulden er aktuell habe, meinte er, dass er von ca. 65.000 Euro nun ca. 20.000 Euro abbezahlt hat, nun also bei ca. 35.000 Euro Schulden stehe. Die Richterin berichtigt ihn mehrmals, dass 65 minus 20 nicht 35 sind, aber was will man machen? Er habe nie behauptet, dass er seine Steuern in der USA zahlt. Wir alle wissen, dass es eine Lüge ist und die Richterin müsste das auch wissen. Immerhin hat er das ja vor Gericht in einem früheren Verfahren gesagt. Auf die Frage, welche Steuern Wingel genau zahlt, weiß er aber keine richtige Antwort. Er zahle aktuell auch keine Steuervorauszahlung, weil das Finanzamt da was nicht auf die Kette bekommt. Die haben angeblich auch 3 Jahre die Steuererklärung von Wongel nicht bekommen, was aber natürlich deren Schuld ist. Das ist halt so ein bisschen das Interessante an dieser Verhandlung, was da jetzt alles wirklich mal handfest festgestellt wird und was da alles ausgegraben wird, so, weil bei so Leuten wie Rainer, also es gibt ja schon durchaus mehrere von dieser Art von Fälle, was, also jetzt nicht genau wie Rainer, sondern ich meine, es gibt so Fälle, wo so unübersichtlich die finanziellen Verhältnisse sind und generell die Verhältnisse, dass man gar nicht mehr sagen kann, wie viele Schulden bestehen jetzt, was muss da noch abbezahlt werden und so. Und beim Rainer ist das ja auch so. Also der, wahrscheinlich verdrängt er einfach, wie viele Schulden er hat. Und dass das jetzt hier mal so ganz festgezurrt wurde und gesagt wurde, ja, hier steht noch was an, da steht noch was an, da merkt man erstmal, was für eine Qualität es hat. Mit anderen Worten, er hat noch nie Steuern gezahlt und zahlt auch aktuell keine. Wehe dem von uns, der vergisst, eine Quittung beizufügen. Aber Rudi Sebuer zahlt einfach gar nichts und es interessiert auch niemanden so richtig. Zur familiären Situation. Seit 3 Jahren hat er nun gar keine Verwandten mehr, die etwas mit ihm zu tun haben wollen. Vorher waren das immer noch Onkels und Tanten. Er hat aktuell eine Freundin, die er seit 1,5 Jahren kennt und die nun seit 3 Monaten ein Paar sind. Seine immer fürsorgliche Freundin, die, wie wir ja wissen, auch kein Problem damit hat, dass er derzeit 5 Sexpartner gleichzeitig hat, findet, YouTube gehört zu ihm und er solle damit weitermachen. Ja, natürlich denkt sie das. Anschließend ging es an die Plädoyers. Draußen wurde es schon dunkel. Die Staatsanwältin zählt die Punkte auf, die sich positiv für sie auf das Strafmaß auswirken. Wingel legt ein Geständnis ab. Die Entschuldigung beim Hader und dem Polizisten. Wir alle wissen am Tag danach, wie viel diese Entschuldigung wert ist. Ja, also wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, ob das einfach als Geste berücksichtigt werden muss. Aber Also eine weniger ehrliche Geste kann man sich ja eigentlich fast nicht vorstellen. Auch man hätte es sich denken können, wenn er jetzt am Tag danach nichts mehr gesagt hätte. Aber er hat es dann ja wirklich nochmal ausbuchstabiert im Stream, dass es ihm für ihn einfach gar nichts wert ist, was er da gesagt hat. Und in dem Sinne ist es fast schon ein bisschen ärgerlich, dass das hier berücksichtigt wurde, auch wenn ich es wahrscheinlich aus einer fachlichen Ebene dann nachvollziehen könnte. Die meisten Vorwürfe sind lange her, aus dem Jahr 2019, keine schwerwiegende Körperverletzung. Sie versteht, dass ihm bei so viel Mobbing auch mal die Hutschnur platzt. Die Punkte, die gegen ein mildes Strafmaß sprechen. Bewährungsversager, er muss die Konsequenzen tragen, sollte aufhören, provokante Videos zu machen, er muss den Kreislauf durchbrechen, Pinea ist nicht seine persönliche Security, er kann Schuld nicht auf andere schieben. Das hat er ja dann auch nochmal jetzt nach der Verhandlung in einem Stream kurz erwähnt, hat gesagt, ich habe nie behauptet, dass die Pinea meine persönliche Security ist. Natürlich hast du das nicht, das geht auch nicht darum, ob du das behauptest oder nicht, sondern es geht darum, wie du agierst, wie du handelst. Und da gehst du eben mit einer Selbstverständlichkeit an den Tag und ärgerst dich darüber, und zwar richtig, da ist er richtig wütend geworden, dass die nicht von alleine durchfahren. Also mehr auf, das ist meine persönliche Security, kann man ja gar nicht gehen. Er kann Schuld nicht auf andere schieben. Generell gab es zwei Sachen, die die Staatsanwältin richtig aufgeregt haben. Das waren zum einen die Medizinstudenten-Hater, über die sie und alle anderen Beteiligten sehr fassungslos waren. Brauche niemanden, der eine widerliche Doppelmoral an den Tag legt. Und Rainer, der die wirklich tapfer weiterarbeitenden Polizisten immer wieder so beleidigt. Ja, das wirft natürlich auch nochmal ein anderes Licht darauf, ob er jetzt irgendwelche Kasperle beleidigt, die bei ihm vor der Tür stehen, oder halt die Polizei, die einfach nur versucht, ihre Donuts wegzulegen und ihren Job zu machen, etc. Wenn er die dann auch noch in die Pfanne haut, das hat natürlich auch nochmal was anderes und das sah dann bestimmt vor Gericht auch nicht gut aus. Die Staatsanwältin scheint die Pinea gut zu kennen und hat Sympathien für diese kleine Wache. Umso unbegreiflicher ist ihr, wie Rainer über die Beamten herzieht. Ganz generell hatte Rainer Glück mit dieser Staatsanwältin. Sie hat in ihm sehr oft das Opfer gesehen und findet Hader durch die Bank moralisch gescheitert. Ihr gefordertes Strafmaß hätte viel höher ausfallen können, wenn sie die Hader nicht so angewidert hätten. Sie forderte mehr Geldstrafen, die umgewandelt zu Haftstrafen eine deutlich längere Haftzeit als gefordert ergeben hätten. Ob Rainer in einem möglichen Berufungsverfahren nochmal so viel Glück mit der Staatsanwaltschaft haben wird, ist fraglich. Das Verfahren wirkte oft so, dass dort gegen die Hader verhandelt wird, was Rainer sicherlich gut gefallen hat, jedoch nicht selbstverständlich ist. Ihre geforderten Strafen. Beleidigung gegen Polizisten S. 90 Tagessätze. Steinwurf auf Besucher. 8 Monate Freiheitsstrafe. Stream gegen Pinea. 4 Monate Freiheitsstrafe. Taschenlampenschlag gegen Stirn. 10 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Pinea im Stream und am Telefon. 120 Tagessätze. Beleidigung und Körperverletzung gegen Studentenhater, 4 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Polizisten P, 4 Monate Freiheitsstrafe. Schläge gegen Schanzensturmhater, 8 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Streifenpolizist S, 4 Monate Freiheitsstrafe. Ich hoffe, du hast dein Holzmaul genossen, weil das hat dich dann 4 Monate gekostet jetzt hier. Insgesamt 2 Jahre, 6 Monate Freiheitsstrafe. Auch Rainers Anwalt hielt ein Plädoyer. Mein Klient ist doch einfach nur Rudi Sabur. Und der will doch einfach nur sein Leben leben, ne? Deswegen Freispruch, Herr Zettler. Er war der Staatsanwältin dankbar und räumte ein, dass auch Rainer Fehler gemacht habe. Im Kontakt mit der Polizei schießt Rainer in ganz wenigen Fällen über das Ziel hinaus, was ihm leid tut. Wie sehr ihm das leid hat, haben wir am Tag danach gesehen. Rainers Anwalt wisse auch nicht, wie das Herz des Herrn Winkler diese Schreierei aushält. Er erwähnt auch nochmal die Medizinstudenten-Hater und sagt, immer wenn das Geschrei abbebte, wurde der Rudi ausgepackt. Er fordert insgesamt eine Freiheitsstrafe, die 2 Jahre nicht überschreitet und zur Bewährung ausgesetzt wird. Eine genaue Unterteilung machte er nicht. Nun hat Wongel das letzte Wort als Angeklagter. Er beschließt, nun die Hail Mary zu werfen, den letzten Versuch zu unternehmen, doch noch als freier Mann weiterleben zu dürfen. Er enthüllt seinen Masterplan, der mich vor Lachen fast hätte kollabieren lassen. er wolle ab Januar einfach nirgendwo wohnen und von Location zu Location fahren. So bietet er ganz sicher keine Angriffsfläche für Hader mehr. Seinem Anwalt widerspricht er. Dieser hatte in seinem Plädoyer auf die Tränendrüse gedrückt und gemeint, dass der Hausverkauf für Helen Winkler eine schwierige Sache war. Immerhin ist es sein Heimatdorf und sein Elternhaus. Dies habe ihn viel Überwindung gekostet. Rainer aber reißt dieses mühsam aufgebaute Kartenhaus in einem Satz ein. Der Hausverkauf belaste ihn nicht und war auch nicht schwer für ihn. Viel angenehmer ist nun sein Leben, weil er keine Angst mehr hat um Hab und Gut. Es ist ja sowieso nicht mehr seins. Ich muss auch, seitdem ich diese Sache hier gehört habe, dass der Rainer jetzt dieses Haus wirklich verkauft hat, an die Gemeinde, musste ich öfter mal an ein Buch denken, das ich mal gelesen habe, das ich auch sehr, sehr gerne mag, und zwar Die gute Erde von Pearl S. Buck, weil da geht es um so einen chinesischen Farmer, der erstmal zum Anfang des Buchs relativ autark lebt und die Welt um ihn herum wird dann im Prinzip, also es sind relativ turbulente Zeiten, in denen sich sehr viel verändert und die Welt um ihn herum wird dann immer komplizierter im Prinzip. Es kommt erstmal zum ersten Mal dazu, dass auch viel mehr Dienstleistungen angeboten werden, dass sich viel mehr Leute als Dienstleister betätigen und so. Und er muss sich dann in dieser Welt zurechtfinden, aber er wünscht sich auch immer so ein bisschen zurück auf diesen Hof, weil das für ihn halt sehr berechenbar war. Es war eine kleine Welt, in der er wusste, wo was ist und was passiert. Ja, also deswegen heißt das Buch auch Die gute Erde, so ein bisschen blumig ausgesprochen. Er behandelt die Erde gut und dann gibt sie ihm auch was Gutes zurück und er kann davon leben. Und das Buch endet dann damit, dass er im Sterben liegt, weil er halt alt ist. Und er spricht dann mit zwei von seinen Söhnen und er bittet sie dann einfach darum, bitte führt diesen Hof weiter und kümmert euch darum, weil der mir einfach sehr am Herzen liegt, jetzt simpel gesagt. Und der letzte Satz in dem Buch war irgendwie, die beiden Brüder sahen sich wissend an. Also damit soll halt impliziert werden, ja, die denken, lass den alten Mann reden, wir verkaufen dann und dann ist Feierabend. Und wenn ich das jetzt so nacherzähle, ist das natürlich nicht so gut rübergebracht, wie wenn man das Buch liest, aber es ist, finde ich, sehr schön dargestellt in diesem Roman, wie wichtig es für viele Leute ist, dass sie ein Zuhause haben und dass sie auch ein gutes Verhältnis zu diesem Zuhause haben und auch so ihren eigenen Bereich haben, in dem ihre eigenen Regeln gelten sozusagen. Und das schützt einen schon auch ein bisschen davon, wenn die Welt so ein bisschen abdreht, dass man zumindest noch so diesen kleinen Bereich hat, in dem man sich auskennt, ja. Und ich muss jetzt irgendwie an dieses Ende von dem Buch, musste ich jetzt ein paar Mal denken. Einerseits, weil mich erinnert Rainer halt so ein bisschen an diese beiden Söhne, weil er einfach überhaupt keinen Respekt für dieses Grundstück hat und es jetzt einfach komplett sinnlos verfeuert hat, habe ich jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt. Aber auch irgendwie, weil ich es nicht glauben kann, dass es jemandem so egal ist, dass man das verliert, vor allem wenn man da sein ganzes Leben lang gelebt hat. Also ich finde daran irgendwie was ganz komisch. Rainer holt immer und immer weiter aus. Richterin Winkelmann unterbricht diesen Monolog zur Freude aller. Wenn Rainer wirklich gewollt hätte, dann hätte er hier seine Hater-Liste vorgetragen, aber er ist eben einfach zu unfähig, im richtigen Moment zu erkennen, wann die Chance dafür gekommen ist. Lieber am nächsten Tag behaupten, er hätte keine Möglichkeit gehabt, diese zu präsentieren. Typisch Wingel, immer sind's die anderen. In ihrem Urteil verkündet die Richterin zuerst die Strafe, ohne die Frage nach Bewährung oder nichts zu beantworten. Auch sie finde, es kann nicht angehen, was die Hader und so weiter und so fort. Sie findet das Verhalten ekelhaft. Die Punkte, die sich positiv aufs Strafmaß auswirken. Wongel ist erschienen, er hat gestanden, er ist nicht ausgerastet, lässt sich nur provozieren, Doppelmoral der Hader, über die Maßen ekelerregende Aktionen der Hader. Die Punkte, die sich negativ aufs Strafmaß auswirken. Er setzt sich bewusst in die Schusslinie. Es war nach Bewährungsstrafe schon kurz vor 12. Dreistigkeit gegen Polizei. Ihr fehlen die Worte, dass er eine Woche nach der Verhandlung im März wieder straffällig wurde. Ihrer Meinung nach ist der Zug für Geldstrafen abgefahren. Wingel lernt es nur noch durch Haftstrafen. Dementsprechend ergeben sich bei ihr folgende Einzelstrafen. Beleidigung gegen Polizisten S, 2 Monate Freiheitsstrafe. Steinwurf auf Besucher, 8 Monate Freiheitsstrafe. Stream gegen Pinea, 3 Monate Freiheitsstrafe. Taschenlampenschlag gegen Stirn, 9 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Pinea im Stream und am Telefon, 3 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung und Körperverletzung gegen Studenten-Hater, 4 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Polizisten P, 3 Monate Freiheitsstrafe. Schläge gegen Schanzensturm-Hater, 8 Monate Freiheitsstrafe. Beleidigung gegen Streifenpolizist S, 3 Monate Freiheitsstrafe. Insgesamt 2 Jahre Freiheitsstrafe. Sie habe das Urteil nicht gerne gefällt. Sie stellt sich aber ganz ernsthaft die Frage, wie es jetzt bei ihm weitergehen soll. Sein Plan ist einfach viel zu utopisch. Er hat die Chance verstreichen lassen, etwas aktiv zu ändern. Diese Chance hatte er seit 2019. Er soll Veränderungen aktiv in Angriff nehmen und nicht warten, bis sich die Gemeinde mal meldet, um die Schimmelschanze abzukaufen. Die doppelte Bewährung ist nicht nur extrem selten, sondern eigentlich nur bei 2 tatfremden Delikten möglich. Wongel begeht aber immer wieder die gleichen Vergehen. Abschließend muss ich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass wir bis zur letzten Sekunde zittern müssen, was die Bewährungsfrage angeht. Wingel hatte großes Glück, dass sowohl die Richterin, aber auch die Staatsanwältin sehr einfühlsame Frauen waren, die das arme Mobbingopfer genau da gesehen haben, wo er sich selbst gern sieht. Ob eine Berufung wirklich in seinem Interesse ist, wage ich zu bezweifeln. Die Staatsanwaltschaft hätte deutlich höher gehen können, wenn sie die Geldstrafen zu Haftstrafen umgewandelt hätte, wie es die Richterin getan hat. Kann mir durchaus vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft, sollte Rainer in Berufung gehen, dies auch tun wird und er da noch länger sitzt. Wenn es nicht Wongel wäre, ist ein Deal am wahrscheinlichsten, dass beide Seiten auf eine Berufung verzichten. Auch im Interesse des winklerischen Geldbeutels. Ich weiß ja nicht, wie viel so eine Arbeitsstunde eines Polizisten kostet, aber die Prozesskosten dürften das nächste Loch ins Sparschwein reißen. Schon diese Verhandlung wird das tun. Die Berufung noch viel mehr. Inwieweit ihm sein Anwalt jetzt gebetsmühlenartig davon abraten wird, darf nur erahnt werden. Vor allem nach dem medienwirksamen Abrechnungsvideo mit dem Gericht und den Zeugen am Vortag. Da hat er sich selbst mal wieder einen Bärendienst erwiesen. Aber es sind doch diese Aktionen, die wir alle an ihm lieben. Er muss öffentlich darauf antworten. Er kann es nicht einfach auf sich sitzen lassen, was da gestern passiert ist. Weil er einfach gar nichts kann. Der hageldumme Knallkopf. Medal of. Ja, was kann ich jetzt hier noch zum Abschluss sagen? Also wie ich am Anfang schon gesagt hatte, ist es inzwischen, jetzt wo ich hier gerade die Aufnahme mache, ein paar Tage her, dass die Verhandlung gelaufen ist und inzwischen ist ja auch schon wieder einiges passiert. Also natürlich die Reaktion von ihm nach der Verhandlung, sogar ziemlich, also ein paar Stunden nach der Verhandlung war es dann, er ist ins Bett gegangen, ist aufgestanden, musste direkt wieder im Internet eskalieren. Und es hat sich natürlich jetzt ergeben, die Staatsanwaltschaft hat Rechtsmittel eingelegt und der Rainer bzw. sein Verteidiger haben auch nochmal Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, wir sind hier noch nicht am Ende und es bleibt ziemlich spannend. Natürlich bleibt es auch vor allem deswegen spannend, weil wir jetzt im Januar mal gucken können, wie sich dann sein neuer Lebensentwurf so ergibt für ihn, ob er damit gut klarkommt. Also die nächsten Monate, ich glaube, da werden wir noch einiges Spannendes zu sehen bekommen. Außerdem möchte ich mich natürlich noch bei den Leuten bedanken, die den Gerichtsbericht verfasst haben. Ich habe mir den sehr gerne durchgelesen und habe ihn auch gerne hier nochmal in dem Video mir angeschaut. Also Dankeschön für die gute Arbeit und ansonsten ja, hoffe ich, dass ihr beim Zuhören hier bei dem Video noch ein bisschen Spaß hattet und hoffentlich bis demnächst.